Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Mein Name ist Sebastian Müllnow und nach einer doch längeren Pause sind wir nun wieder mit zurück, haben ja zuletzt über Trainerwechsel bei den Füchsen Berlin gesprochen und jetzt nach intensiven Wochen mit Arbeit und auch Urlaub haben wir jetzt wieder uns die Zeit gefunden, zusammenzusetzen, um über das zu sprechen, was gerade in der Handballwelt aktuell ist, Nationalmannschaft natürlich, aber auch ein kleines erstes Fazit zur Bundesliga-Saison. Da ist ja auch jetzt schon fast ein Drittel der Saison gespielt für viele Teams. Also daher wird es Zeit, drauf zu schauen. Das meine natürlich nicht allein, sondern begrüße wieder meinen geschätzten Kollegen Robin Buditz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Long time no here, aber genug spannende Themen, über die wir uns austauschen können. Und ich sag mal so, sowohl die Nationalmannschaft als auch die Bundesliga macht richtig Spaß im Moment, finde ich.
Finde ich definitiv auch. Also da hat es auf jeden Fall doch spannende Entwicklungen gegeben, auf die wir auf jeden Fall drauf schauen wollen. Und ich würde sagen, lass uns einfach direkt den Anfang machen mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Eindrücke sind frisch von der deutschen Mannschaft gegen Island, haben sie gespielt, einmal in Nürnberg, auch einmal dann in München zum Abschluss. Einmal klar gewonnen, 42-31, das Spiel dann in München 29-31, knapp verloren. Robin, wie würde dein Fazit nach den beiden Spielen ausfallen, nach den letzten beiden Testspielen vor der EM-Nominierung?
Ich würde ein positives Fazit ziehen, auch wenn jetzt natürlich als jüngst zurückliegendes Spiel diese zwei Tore Niederlage steht, nehme ich doch durchgehend eher positive Eindrücke mit, weil ich mir sicher bin, dass auch dieses Spiel mit 100%igem Fokus hätte gewonnen werden können. Und dieses 42-31 schon einer der beeindruckendsten und durchschlagendsten Auftritte der deutschen Handballnationalmannschaft seit den Olympischen Spielen waren und mich doch positiv gestimmt hat. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass ich eine klare Idee und Weiterentwicklung im Spielsystem und bei vielen Spielern gesehen habe. Also, wenn du mich overall fragst, ist mein Fazit nach diesen beiden Spielen positiv.
Ja, ich denke, das kann man auch auf jeden Fall sein. Also, dieses 42-31, also ich glaube, ich musste mich zwei- oder dreimal oder viermal kneifen, um sicher zu sein, dass es auch wirklich so ausgegangen ist, weil das war wirklich, also muss man wirklich sagen, ich habe das Spiel nicht ganz geschaut, sondern nur Auszüge, weil ich im Urlaub gewesen bin, aber von das, was ich gesehen habe, war das eine Mannschaft, die richtig aufs Tempo gedrückt hat und das war immer so ein Punkt, wo wir gesagt haben, Robin, ey, das ist so ein bisschen so das Problemfeld der deutschen Mannschaft, aber in dem Spiel hat das überragend funktioniert, sie haben Gas gegeben, sie haben hohe, gute Wurfquoten gehabt, wirklich die Chancen auch genutzt, die sich geboten haben. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Zusammenspiel aus einer wirklich unfassbar starken Abwehr und dann schnelles Umschaltspiel, schnelles Tempospiel, das, was wir jahrelang, du hast es schon gesagt, was wir echt lange vermisst haben, da wurde endlich dran gearbeitet und es wurde erfolgreich umgesetzt. Und das ist ja irgendwie genau das, was einen super freut, wenn man irgendwie beobachtet, dass ein System oder dass ein Spiel, das viele andere Nationen oder fast alle Top-Nationen, ne, wir lassen uns die Spanier anschauen, lassen uns die Dänen anschauen, lassen uns die Schweden anschauen, dieses überfallartige hinten rausspielen, Tempo-Gegenstöße spielen, schnelles Spiel spielen, einfache Tore machen, dieses nicht Angriff um Angriff, minutenlang um das Tor kämpfen müssen, das haben wir uns viele Jahre angeschaut und ich habe so eine Art Shift gesehen und das ging, finde ich, für mich auch, geht das auch einfach damit einher, dass immer mehr greift dieser Generationenwechsel in der deutschen Handballnationalmannschaft. Die kommen immer besser ins Spiel, dieses Zusammenspiel aus Köster, Grgic, Knorr, das hat so gut funktioniert und ich sehe da echt ich sehe da echt einiges gut zusammenwachsen und diesen Plan mit Blick auf die Heim-WM 2027 sehe ich immer mehr sich zusammensetzen, sage ich mal. Ne? Ich glaube, dass jetzt bei der Europameisterschaft es noch nicht unbedingt zum großen Wurf reicht. Es war ja schon wieder von irgendwelchen Medaillen und was weiß ich nicht was, die Rede jetzt nach diesem ersten Spiel, nach diesem Sieg. Da würde ich erstmal vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein, aber die Entwicklung, in die es geht, stimmt mich total positiv mit den Spielern, die ich da sehe.
Genau, also da wäre ich auch bei dir. Also wie gesagt, ich glaube, da muss man jetzt so mit Blick auf die EM so ein bisschen auf die Euphoriebremse so ein bisschen treten, gerade auch mit Blick auf das zweite Spiel. Ich fand da auch gerade in der zweiten Halbzeit waren dann wieder so ein bisschen so ein Rückfall in alte Zeiten mit rein, wo die Abstimmung nicht gepasst hat, wo dann Leute sich dann Halbchancen genommen haben, die man sich so nicht nehmen sollte auf so einem Niveau. Das wird dann auch eiskalt bestraft von den Isländern. Dafür war es trotzdem noch relativ knapp, muss man auch sagen. Also da David Spät auch wirklich gute Leistungen gezeigt, ähnlich wie es auch Andy Wolf im Spiel davor gemacht hat. Also da müssen wir sagen, Torhüterposition, da müssen wir uns auf jeden Fall gar keine Gedanken machen. Zumal auch Lars Ludwig mit dabei gewesen ist, der, wie ich finde, da können wir gleich noch drüber reden, eine sehr, sehr starke Entwicklung genommen hat jetzt in dieser Saison. Aber ja, ich bin dabei dir. Also wie gesagt, es ist ein positiver Trend zu erkennen. Ich glaube, man merkt auch einfach, dass es auch wichtig ist, dass nicht mehr so viele Angriff-Abwehrwechsel gibt, wie es ja vielleicht auch sonst mal früher auch der Fall gewesen ist unter Gislason. Ich muss sagen, vor allem Tom Kiesel hat mir sehr, sehr gut gefallen im Innenblock. Im zweiten Spiel war es mir dann ein bisschen, da ist er dann zu früh dann für mich manchmal schon zur Bank gelaufen. Ich glaube, wenn er da mitläuft, kann man dann eine zweite Welle noch ein bisschen besser aufziehen. Aber insgesamt, glaube ich, ist er wahrscheinlich, Robin, die Entdeckung dieser zwei Spiele.
Ja, ohne Frage, ne? Also nach dem ersten Spiel von allen Seiten auch echt mit Lob überschüttet worden, aber auch einfach wirklich eine gute Leistung gezeigt. Also unfassbar gut im Verbund mit Johannes Goller. Das nach so wenigen Trainingseinheiten finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Und was mir am meisten gefällt bei ihm ist, man sieht dem an, dass der Bock auf Abwehrspielen hat. So, ne? Das brauchst du ja, meiner Meinung nach. Das brauchst du ja unbedingt. So, wenn du diesen Spezialistenwechsel machst, dann muss da jemand reinkommen, der da richtig Bock drauf hat, der Bock drauf hat, zusammen mit dem Mittelblock und im Verbund mit dem Torhüter wirklich den Gegner irgendwie vor schwere Herausforderungen zu stellen. Und das hat ja echt wahnsinnig gut geklappt im ersten Spiel. Im zweiten, ja, wurde ein bisschen viel ausprobiert auch natürlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob er unbedingt dann, ne, gerade im zweiten Spiel, ob er unbedingt derjenige ist, der auf der 1 spielen muss oder sollte. In der 5-1-Abwehrformation, da sehe ich ja immer noch einen Julian Köster als absolut prädestiniert für auf der 1. Mit der Größe, der Spannweite, der Geschwindigkeit, die er auch hat, weiß ich nicht. Da sehe ich Kiesler eher ein bisschen hinten agieren, wieder im Mittelblock auf 6 Metern. Aber overall hast du vollkommen recht. Also für mich die Entdeckung auch aus der Nationalmannschaft. Aber natürlich auch zu Recht, ne, weil er eine großartige Saison bisher auch spielt einfach.
Ja, genau. Also da ist auch die Nominierung auf jeden Fall so recht gewesen. Wird jetzt schon spekuliert, ob er oder dann Mathis Langhoff als möglicher Abwehrexperte da letztlich mitkommen wird zur EM. Das werden wir jetzt hier dann nochmal ein bisschen genauer beobachten, wenn es dann auch dann wirklich soweit ist. Insgesamt gibt es noch weitere Spieler, Robin, die dir positiv aufgefallen sind. Ich meine, da gab es auch noch der ein oder andere, der neu mit dabei gewesen ist. Tim Freihoff, der durfte sich beispielsweise zeigen. Auch Mathis Heseler, der ja auch rechts außen spielen durfte, wo ja schon ein bisschen natürlich ausprobiert worden ist, glaube ich, auch einfach, um so ein bisschen zu gucken, wer ist dahinter den nominellen Nummer 1 so ein bisschen, der da vielleicht hervorkommen kann. Ja, gerne mal dein Fazit dazu.
Ja, Tim Freihöfer sehe ich schon definitiv in der Nationalmannschaft, ne? Also der beweist sich ja auch jetzt nicht umsonst bei den Füchsen Tag ein, Tag aus. Die Füchse spielen nach dem Beben, nach dem Trainerbeben. Also einfach nach dem Beben, das es da gab mit Trainerentlassung, Sportdirektor etc., beweist er sich trotzdem letzte Saison auf internationaler Bühne mit Champions League, aber auch diese Saison in der Champions League unfassbar, wie die Füchse da auftreten, trotz dieser Situation. Und der hat es meiner Meinung nach verdient und zeigt auch in der Nationalmannschaft jetzt, dass er dahin gehört. Der ist für mich jemand, der mit muss, meiner Meinung nach, einfach in diesem Gefüge. Wer da der zweite Linksaußen sein wird, das ist eher, finde ich, spannend zu beobachten, sage ich mal. Der hat mir total gut gefallen. Jetzt nicht unbedingt einer von den Neulingen, sondern wer meiner Meinung nach einen riesengroßen Schritt gemacht hat und wo man merkt, dass er einfach in einem anderen Team mit mehr Verantwortung auf ein neues Level gekommen ist nochmal und das auch in der Nationalmannschaft zeigt, ist für mich Marco Grgic. Hat für mich wirklich, wirklich gut gespielt. Beide Spiele.
Ja, da würde ich dir gar nicht groß widersprechen wollen. Also ich finde auch, er macht sich wirklich voran. Im zweiten Spiel hat sich dann vielleicht der eine oder andere Wurf zu viel genommen. Das ist dann manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Übereifer, den er noch in seinen jungen Jahren hat. Das sei ihm aber auch, glaube ich, auch letztlich verziehen. Denn ich glaube, insgesamt ist er wirklich eine Bereicherung. Kann ja sowohl Angriff als auch Abwehr wirklich sehr gut spielen mittlerweile, wie ich finde. Also da ist er auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich glaube, die einzige Problempositionen, über die wir ein bisschen reden müssen, wahrscheinlich Rückraum rechts. Ich meine, Uschins, ich finde, man merkt ihn noch so ein bisschen an, dass er noch nicht wieder auf diesem absoluten Top-Level ist, was natürlich auch der Verletzung noch nicht so richtig sein kann. Franz Semper hat es solide gemacht, wie ich finde. Miro Schlurov war so ein bisschen so mal hopp, mal top. Mal top, mal flop so ein bisschen. Ich glaube, da das könnte so ein bisschen so ein Problembereich sein, weil die Jungs, die da jetzt spielen, ne, wie ein Max Benecke, ein Stefan Zeitz beispielsweise, ich finde, die sind noch nicht bereit für eine Nationalmannschaftsnominierung, weil es dann noch zu schwankende Leistung ist.
Ja, absolut. Also das ist nicht nur die Baustelle, haben wir ja nicht nur wir ausgemacht. Das sieht ja auch sogar, also ne, der Bundestrainer hat das ja auch ganz klar zugegeben und Renas Uschins ist einfach, ich habe das Gefühl, körperlich und vom Kopf her irgendwie beides noch nicht so ganz wieder auf dem Niveau, dass er zum Beispiel zu den Olympischen Spielen hatte oder bei der Weltmeisterschaft, aber ich glaube, dass er da schon wieder hinkommen kann, weil er wirklich, also ohne Frage begnadeter Spieler ist. Franz Semper ist am Leistungsniveau, meiner Meinung nach, also da brauchen wir nicht mehr erwarten. Ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass er mitgenommen wird, aber ich finde ihn zu schwach in dem Gefüge. Schlurov tut sich natürlich als auf halb rechts auch einfach ein bisschen schwer und ist meiner Meinung nach auch einfach nicht der absolute Spitzenspieler, Weltklasse-Spieler. Kann das aber noch werden. Das darf man natürlich nicht vergessen. Nils Lichtlein macht das immer mal wieder gut, der natürlich auch von dort, sag ich mal, ne, als Linkshänder von der Mitte dann auflösen kann, viel Bewegung ins Spiel bringen kann, was immer eine Option ist. Ein Gedankengang, den ich ganz interessant fände, weil er gerade gefühlt in seinem 14. Frühling spielt und in Stuttgart wahnsinnige Leistungen bringt. Wir könnten natürlich noch mal überlegen, ob wir den Kai Häfner vielleicht noch mal fragen.
Es war klar, dass das Thema wieder aufkommt. Ich meine, die Kollegen von Handball World haben ihn ja auch noch mal ins Spiel gebracht mit seinen 36 Lenzen. Ja, ich muss sagen, also er gibt nochmal echt Gas, ne, ist ja zweitbester Torschütze bisher in der Bundesliga-Saison. Natürlich, klar, er darf jetzt auch 7 Meter werfen, das spielt er mit Sicherheit auch eine gewisse Rolle, die mit rein, aber insgesamt scheint er irgendwie nochmal wirklich so seinen x-ten Frühling zu erleben. Ob er jetzt wirklich nochmal reinkommt, ob man ihn nochmal reinwerfen sollte, muss man mal schauen, ob er das dann auch dann wirklich dann auch so körperlich dann auch hinkommt, weil das natürlich dann mal was komplett anderes von der Belastung her ist und ich glaube auch beim letzten Turnier, wenn ich das richtig erinnere, habe, jetzt nicht so überzeugt hatte. Deswegen müssen wir mal schauen. Es wäre mit Sicherheit eine Option. Vielleicht kann sich doch einen der Jungen noch so ein bisschen steigern. Ne? Also bin ich mal gespannt. Da gibt es ja auch das eine oder andere interessante Talent, was dann vielleicht dann vor allen Dingen für 27 bei der Heim-WM dann entscheidend sein könnte und dann vielleicht auch den nächsten Schritt dorthin machen kann. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Die Nationalmannschaft, sie macht Spaß. Wie gesagt, noch ein bisschen gucken, dass man noch mehr Konstanz reinbekommt. Aber ich glaube, diese zwei Spiele waren auf jeden Fall jetzt auch mit Blick auf die anstehende EM doch so ein bisschen so ein Aufbruchsmoment, sage ich so ein bisschen. Also ich sage jetzt nicht, dass die Stimmung vorher schlecht gewesen ist, aber es, glaube ich, hat so ein bisschen gut getan, dass es so gut gelaufen ist.
Ja, die Stimmung war nicht schlecht, aber sie war auch nicht gut. Das fasst es relativ gut zusammen, meiner Meinung nach. Und ja, klar, Kai Häfner noch mal ganz kurz. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bundestrainer da ernsthaft drüber nachdenkt, weil er eben diesen Weg jetzt eingeschlagen hat mit vielen U21 WM-Gewinnern, da den Weg zu gehen, diese Verjüngungskur zu machen und damit, er wird ja auch bestätigt mit dem, was er tut. Also das ist ja schon auch vollkommen richtig und auch diese Position wird man wieder in den Griff bekommen. Es ist witzig, diesen Shift zu sehen, ne? Lass uns mal irgendwie so 8 Jahre, 6, 7 Jahre zurückdenken, da war die Rückraum-Links-Position unsere, ja. Da haben wir gesagt, wir haben keinen Rückraum-Linken. Da spielte ein Philipp Weber auf einmal da und wir haben uns gefragt, das darf doch nicht wahr sein. Warum haben wir keinen Rückraum-Linken? So, und jetzt haben wir da mit Marco Grigisch den beklopptesten Steineschmeißer aller Zeiten. Also wenn der mal heiß läuft und die Quote hochschraubt, dann schweißt er ja jedem 10, 11 Dinger da rein. Zumindest wirft er 15 Mal aufs Tor.
Das stimmt also das auf jeden Fall.
Ne? Und wenn das dann alles zusammengreift, sage ich mal, ich glaube, dass man dann auch wieder richtig Erfolge feiern kann und die deutsche Nationalmannschaft da auf einem guten Weg ist.
Ja, definitiv. Ne? Zumal du auch noch andere Möglichkeiten hast, ne? Wie ein Langhoff. Philipp Ohansu spielt auch in Ricky richtig gut. Marek Nissen, vielleicht die Überraschung bisher der Saison. Stefan Kretschmer hat ihn auch ausgezählt als mögliche Alternative. Tim Sutor, wir beide als TBV-Anhänger würden auch nicht nein sagen, wenn der mal nochmal eine Chance bekommen würde. Aber auch auf Mitte. Ich meine, Live Tissier spielt gut. Moritz Sauter, eine überragende Saison bisher. Du hast noch Nils Lichter, der nicht mit dabei gewesen ist. Du hast noch Luka Witzke, der noch so ein bisschen, ich glaube, noch so nach seiner Form sucht, ein bisschen und seiner Rolle in Flensburg. Aber ich glaube, auf diesen anderen zwei Rückraumpositionen sind wir wirklich, glaube ich, jetzt gut aufgestellt. Da sind viele junge Spieler mit dabei, die die nächsten 10, 15 Jahre noch da spielen können. Und ich glaube, das ist jetzt extrem positiv. Und bei Rückraum rechts sieht es vielleicht, glaube ich, gerade so ein bisschen schwierig aus. Aber wenn diese jungen Talente, wie ich angesprochen habe, da wirklich diesen Next Step machen können, glaube ich, dann haben wir da eine Mannschaft, die wirklich 2027 glänzen kann und auch den Jahren danach. Und das hat ja auch schon so ein bisschen Heiner Brandt angedeutet, dass sie vor der Heim-WM 2007 auch nicht viel besser dagestanden sind. Und wir wissen, wie das alle gelaufen ist. Also von daher glaube ich, dass das schon auf jeden Fall dann 27 was gehen kann. Ob es dann 26 auch schon reicht, um dann ein bisschen eine Überraschung zu schaffen, werden wir dann mal sehen. Ich glaube, da wird es einfach vor allem darauf kommen, dass man jetzt versucht, Konstanz in die Leistung reinzubekommen. Und wenn wir konstant gute Leistung zeigen, ich glaube, dann ist auf jeden Fall mit dieser Mannschaft einiges möglich.
Ja, absolut. Ich freue mich drauf. Ich habe Bock. Also wird definitiv wieder ein geiler Januar, der, glaube ich, vielversprechender wird als die Weltmeisterschaft.
Da bin ich mir auch relativ sicher. Dann machen wir jetzt hier mal den Cut zur Nationalmannschaft, machen eine kurze Pause, schnaufen kurz durch und blicken dann natürlich auch auf die Bundesliga, denn dort geht's natürlich auch los. Es gibt einige positive, einige negative Überraschungen, mit denen wir reden müssen, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf Sport1. Und wir sind zurück und wollen natürlich über die Handball-Bundesliga sprechen. Wie gesagt, 10 Spiele sind absolviert, einige haben schon 11. Heute Abend, also Mittwochabend, findet die nächste Runde des Pokals statt, die uns hier auch mit Spannung erwartet werden wird. Robin, wenn wir uns die Tabelle anschauen, an der Spitze kann man meinen, fast so eigentlich die Teams, die wir erwartet haben, Flensburg, Magdeburg und der THW Kiel, die vorne so ein bisschen wegmarschieren. Eigentlich nichts Überraschendes. Ich finde aber trotzdem, über die Leistung der Flensburger müssen wir auf jeden Fall reden. Diese Offensivpower, die aktuell auf das Parkett zaubern, das ist schon bombastisch gut. 366 Tore.
Ja, ist so unfassbar. Also ich finde, schon ist eine kleine Überraschung, dass die Flensburger da so souverän da oben stehen. Noch keine Niederlage. Ja. 2 Unentschieden, 18-2 Punkte. Unfassbar gut. Aber das ist das, was wir eigentlich von Flensburg ja letztes Jahr schon erwartet hatten, glaube ich. Ne?
Das stimmt.
Letztes Jahr haben viele Leute gedacht, so die Flensburger spielen um den Titel mit und sind da ganz oben dran, so, weil dieses Setup, das sie haben, ne, jetzt ist natürlich noch Marco Grigic dazugekommen. Das gibt nochmal richtig mehr Qualität, aber Püttlik ist auch wieder am Start. Golla Jürgensen, super Setting. Emil Jakobsen brauchen wir nicht drüber reden, einer der besten Linksaußen der Welt. Also jetzt greift so langsam alles ineinander und scheinbar hat der Trainer ja auch den Zugang zur Mannschaft und das Zusammenspiel und die Arbeit mit der Mannschaft richtig gut hinbekommen. Ne? Und das hat diesem Trainer ja vielleicht auch nicht jeder zugetraut unbedingt. Aber da scheint richtig was Geiles zusammenzuwachsen. Die spielen halt echt geilen Hurra-Handball, wie man ihn ja aus den erfolgreichen Jahren aus Flensburg kennt. Wenn Flensburg erfolgreich war, dann haben die ja immer richtig, richtig hochgeschossen auch, ne? Und das ist echt cooler Handball, der wirklich Spaß macht, zuzuschauen. Und die stehen absolut verdient da oben, aber für mich, ich hätte da nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich sagen. Aber klar, das Personal dafür ist vollkommen da und jetzt scheinen sie es auch irgendwie zusammengeschraubt zu bekommen. Profitieren aber natürlich auch davon so ein bisschen, finde ich, dass natürlich alles irgendwie gefühlt ein bisschen offener ist, die Füchse schlecht gestartet sind und da haben die Flensburger natürlich ihre Chance erkannt.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe es auch nicht erwartet, dass sie jetzt nach 10 Spieltagen auf der 1 stehen. Natürlich, klar, ich meine, Magdeburg hat ein Spiel weniger. Wenn sie das mehr gewinnen würden, würden sie an der 1 stehen. So ist jetzt nicht. Aber ich glaube trotzdem, ich meine, dass sie so weit dann, also wirklich dann auch auf der 1 stehen, ist da vielleicht schon noch so eine kleine Überraschung auch auf jeden Fall. Aber ich bin da bei dir. Also sie machen Spaß, sie spielen guten Handball. Also da scheint man jetzt wirklich so einen Weg gefunden zu haben für sich, wo man wirklich die Qualitäten, die alle Spieler haben, wirklich da auch bestmöglich entfalten kann. Und wie gesagt, keine einzige Niederlage spricht ja auf jeden Fall dafür, dass man da wirklich auf einem wirklich guten Weg derzeit einfach ist. Und Ja, also das macht auf jeden Fall Spaß, ist bei Magdeburg ja nicht anders. Also ich meine auch die, klar, die haben ein hartes Programm und so ist jetzt nicht, aber auch die halten sich weiterhin da oben, spielen das wirklich konstant ihren Stiefel runter und muss vor allen Dingen sagen, also die Defensive von Magdeburg, brutal. Also das ist wirklich absolute Weltklasse.
Ja, ich würde sagen, Magnus Haugstrup inzwischen im Moment bester Abwehrspieler der Welt.
Ja.
Ohne Frage. Also was der Junge abspult. Die haben ja sensationellerweise tatsächlich mal ein Spiel auf internationaler Bühne verloren bei dieser Club-WM. Das weiß ich nicht. Das ist gefühlt irgendwie das erste verlorene Spiel der Magdeburger in den letzten 2 Jahren, wenn ich mal alles zusammenrechne, zumindest irgendwie kommt es mir so vor. aber das bei so einem Wettbewerb, glaube ich, kann man auch gut verkraften. Und es muss bei Magdeburg ja scheinbar auch nicht immer die handballerische Feinkost sein, denn das letzte Spiel von den Magdeburgern war eine Vollkatastrophe. Also was da gegen Hannover abging, am Ende haben sie es 24-22 gewonnen in Hannover. Aber spricht natürlich davor, wenn du irgendwie in der ersten Halbzeit das Ding so dominierst irgendwie, beziehungsweise, was heißt nicht so dominierst, aber du lässt halt nur 8 Tore zu, ne? Es steht 8-8. Das ist halt, weiß ich nicht, absoluter Zermürbungskampf. Und abwehrtechnisch unfassbar. Aber Magnus Foxtrup, ich sag's dir, der hält das Ding da hinten sowas von dicht, unfassbar, was der in der Abwehr spielt.
Ja, es ist wirklich brutal, das muss man einfach sagen. Also gerade wenn er da mit Oskar Bergen da beispielsweise steht, also das ist ein Du, das musst du erstmal bezwingen. Also es ist wirklich so. Also da wirklich echt Chapeau für die Teams, die es ja wirklich schaffen, da über 30 Tore zu erzielen, sind ja bisher noch nicht so viele gewesen. Ein bisschen überraschend vielleicht über, die Erlanger geschafft haben, über die wir jetzt hier gleich noch ein bisschen drüber reden wollen. Aber ja, es ist schon wirklich, also schon extrem gut, was sie da einfach hinstellen, defensiv. Und da sei ihnen auch mal so ein kleiner offensiver Ausrutscher oder eine nicht so perfekte Leistung auch mal gegönnt, weil sie kriegen es ja trotzdem irgendwie halt wieder hin, ne? Solche Spiele dann auch letztlich zu gewinnen. Ich finde vor allen Dingen Magnusson wieder extrem gut. 80 Hütten schon erzielt, klar, 44 davon 7 Meter, aber auch da, also die 7 Meter musst du erstmal ziehen und dann macht das ja auch wirklich mit einer extrem hohen Quote, die er da verwandelt. Also
81%, Sebastian, das ist unfassbar für einen Rückraumspieler. Also das ist so gut.
Es ist schon, also wie gesagt, ich habe in der Mannschaft gesehen, wie er auch da wieder durchgegangen ist. Also das ist wirklich brutal. Also der ist wirklich wieder komplett heiß und feuerfrei. Der ist, glaube ich, gerade einfach nicht aufzuhalten. Das muss man einfach so knallhart sagen. Aber ich muss auch sagen, auch Elver Jonsson, findet sich, glaube ich, immer besser zurecht. Ne? 21 Tore, auch da 81% Wurfquote knapp. Klar, jetzt wäre noch nicht so der ganz große, aber ich meine, mit den Gegnern, die du, oder mit der Konkurrenz, die du hast, mit Felix Klar, mit Christiansson, die auch extrem auf einem hohen Niveau spielen, macht er das bisher sehr, sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, das ist unfassbar, was die für eine Truppe beisammen haben, die Magdeburger, ne? Also, denn du siehst es so, Gisle Christiansson nimmt sich gefühlt so ein bisschen, also, ne, spielt nicht auf dem absoluten Top-Niveau, das er sonst hat, und dann dementsprechend geht ein Oma Ingi Magnusson voll da rein und der Elver Jonsson kommt dann auch immer mehr auf. Felix Klar spielt durchgehend auf dem Weltklasse-Niveau, meiner Meinung nach. Aber das ist unfassbar. Also ich weiß nicht, also wenn du mich fragst, ne, so jetzt nach einem Drittel der Saison, wer gewinnt, wer zieht die Meisterschaft, wer wird Champions League-Sieger, dann sage ich dir ganz klar wieder, das machen die Magdeburger.
Ja. Würde ich dir auch gar nicht groß widersprechen wollen. Ja. Also da bin ich dir absolut, würde ich dir gar nicht auch versteht, widersprechen wollen. Ich meine, da gibt es ja auch schon jetzt ein, zwei Personalien bei dem SC Magdeburg, ne, Manuel Zehner wird ja den Verein verlassen und nach Gutmik gehen. Tim Horntke wird seine Karriere beenden nach dem Sommer, was ja auch absolut verständlich ist, hat auch extrem viel geleistet. Manuel Zehn hat nie so ganz funktioniert, fand ich, in Magdeburg, deswegen ist es auch da verständlich, hat auch extrem wenig Spielzeit mittlerweile, deswegen kann ich da auch seinen Hintergrund verstehen, dass er jetzt weggegangen ist. Bin mal gespannt, ob er den Gok durchstarten kann. Ich meine, auch die dänische Liga macht gerade extrem viel in diesem Punkt. Die möchten, glaube ich, wirklich die deutsche Liga so ein bisschen angreifen. Also es ist extrem spannend zu beobachten dort. Aber ich meine, auch ohne Zehner, die Magdeburger sind so extrem gut aufgestellt. Also das ist schon echt Luxus, was die da auf den Positionen wirklich haben, an Potenzial, an tollen Spielern. Das macht sie einfach weiterhin zum Top-Favoriten in allen Wettbewerben, wo sie antreten.
Definitiv, ja.
Lass uns über den THW Kiel sprechen. Robin. Auch da 16 zu 4 Punkte, eine einzige Niederlage nur kassiert. Auch da, ich glaube, man kann wirklich bisher sehr, sehr zufrieden sein. Philipp Bier hat ja auch seinen Vertrag jetzt mal verlängert, hatte mich ein bisschen überrascht, dass man jetzt schon so früh sich committed hat, aber spricht, glaube ich, auch dafür, dass man doch mit der Entwicklung, die er genommen hat, doch sehr, sehr zufrieden ist.
Ja, du, mich wundert es tatsächlich auch, dass man, weil er ja doch auch, also häufiger mal in der Kritik stand und immer mal wieder diskutiert wurde, geht's da weiter für ihn, wie sieht es aus, aber ich finde schon, natürlich brauchen wir nicht drüber reden, der passt schon sehr, sehr gut als Trainer zum THW Kiel, ne? Viele Erfolge mit diesem Verein gefeiert, dort, sag ich mal, wirklich seine Weltkarriere gestartet, klar, in Lemgo eigentlich seine Weltkarriere gestartet, aber in Kiel auf die Bühne getreten, sage ich mal, dass ihn die Welt gesehen hat, auch wirklich. Es ist schon ein gutes Match, also ich verstehe das absolut, dass da verlängert wird und das gibt natürlich auch ein gutes Signal, sage ich mal, in die Mannschaft. Und das Spiel, das der THW Kiel verloren hat, ne, das ist ein enges Nordderby in Flensburg. Also das kannst du verlieren, natürlich. Da spielen sie ja gut. Also das ist ja ein wahnsinnig geiles Handballspiel gewesen. 36-34 ging das aus. Das war vor knapp einem Monat, glaube ich. Also ich hatte es dann geschaut, in die Öffentlich-Rechtlichen hatten das ja übertragen und dann, es war einfach ein geiles Handballspiel. Und wer mir unfassbar Bock macht, wer so richtig geil in der Liga angekommen ist, auch auf Platz 4 der Torschützenliste inzwischen steht, ist Schiefer Gotu. Das ist ja, was der für Tore wirft, Alter. Unfassbar. Diese Art des Handballspielens, ohne jedwede Rücksicht auf seinen eigenen Körper, tankt der sich da durch und wirft Tore, dass der nicht kopfüber wirft. Also, dass der da nicht einmal komplett durch die Degen gewuddelt wird und dann kopfüber auch noch abschließt, das ist alles. Aber der steht teilweise quer in der Luft, tankt sich da durch, Pässe an den Kreis dabei. Geil, geil. Also das ist ein Spieler mit Entertainment. So einen will ich ja in der Bundesliga sehen. Das ist ja, dafür zahlst du ja Geld, um dir sowas anzugucken.
Ja, und ich finde, er ist jetzt, also ich finde, er hat wirklich nochmal einen Schritt gemacht. Ne? Ja. Also ich meine, er war schon immer gut, aber jetzt mit dieser Vehemenz, mit dieser Power, man hat wirklich den Eindruck, dass er wirklich nochmal jetzt so diesen nächsten Schritt gemacht hat, dass er jetzt wirklich sein ganzes Potenzial, was er schon hat angedeutet, wirklich jetzt konstant entfalten kann. Und das ist wirklich extrem, extrem gut. Es macht extrem viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich meine, 77 Tore, 32 Assists, ne? Also 109 Torbeteiligung hat der gute Mann. Es ist wirklich brutal. Und man muss aber auch sagen, ich finde auch bei den Kielern, sowohl wenn du über Schieber Gutu redest, der extrem gut spielt, ich finde auch die Kreisläufer machen das extrem gut. Ne? Lukas Laube, 30 Tore, Wurfquote von 75%. Richtig, richtig gut. Und auch die Defensive finde ich, obwohl sie ja Pekela vermissen, Winschek nicht mehr mit dabei ist, die steht echt solide.
Voll, voll. Also es ist stark, wie sie sich da aufgestellt haben. Und ich habe das Gefühl, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, letzte Saison und auch schon vorletzte Saison, dass beim THW Kiel ein sehr solider, geplante, sage ich mal, Neustrukturierung beziehungsweise Neustrukturierung des Kaders, würde ich mal sagen, ja, die aber sukzessive vorangeht, dass das alles ineinander greift. Und ich glaube, dass der THW Kiel vielleicht diese Saison schon, aber spätestens nächste Saison wieder zu den absoluten Top-Teams in Europa gehören wird.
Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Und dann lass uns, Robin, zu Platz 4 kommen. Der ersten großen Überraschung in der Tabelle. Der TBV Lemgo Lippe, 15 zu 5 Punkte, steht vor Gummersbach, steht vor den Füchsen, steht vor Hannover, die weit unterliefen sind, da reden wir sicher gleich noch ein bisschen drüber. Aber also es hat so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie das hinkriegt, aber Florian Kehrmann, das ist ein Fuchs vor dem Herrn, der findet immer Mittel und Wege, dass seine Mannschaft gewinnt.
Ja, ich habe dir ja vor anderthalb Wochen noch einen Screenshot geschickt und gesagt, Stubbs Account. Da standen sie nämlich noch bei 15 zu 3. 15 zu 3 und Magdeburg bei 15 zu 1 oder bei 14 zu 1 oder so, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall war der TBV da kurzzeitig auf Tabellenplatz 2 sogar. Jetzt haben sie natürlich Melsungen eine deftige Niederlage kassiert, aber nichtsdestotrotz ist das ja, also, was ist das für ein unglaublicher Saisonstart. Aber wie geil kann denn bitte auch der Spielplan sein für den TBV? Also die haben natürlich noch keinen absoluten hochkalibrigen Gegner vor der Brust gehabt. Die sind zwar gegen Magdeburg gestartet, aber danach sah das halt alles auch echt ganz okay aus, sage ich mal, so dass du mit einem guten Lauf echt richtig, richtig Punkte sammeln kannst. Und sie haben halt überall ihre Punkte geholt. In Hamburg unglücklich, sage ich mal, sogar einen Punkt verloren. Da hätten sie auch echt gewinnen können beim 35-35. Aber ansonsten echt sehr souveräne Dinger auch dabei gehabt. Das OWL-Derby gegen Minden mit 10 gewonnen, das ist auch immer ein besonderes Spiel. Du weißt, dass aus der Gegend kommt, genau wie ich, die Rhein-Neckar-Löwen da auch in so einer Abwehrschlacht besiegt. Also das war schon wirklich stark und ist halt einfach unglaublich, wie sie das ziehen, ne? Und mal eben kurz zwei Spieler in den Top 10 der Torschützenliste, ne? Tim Souton spielt eine unfassbare Saison, nicht umsonst jetzt gerade, glaube ich, zum DKB, nicht DKB, wir sind ja gar nicht mehr in der DKB-HBL.
Daikin.
Ja, aber auch nicht mehr lange, fällt mir gerade auf.
Das stimmt, ja.
Das wurde ja auch wieder abmoderiert. Nee, wurde gerade zum Spieler des Monats Oktober gekürt, vollkommen zu Recht, steht auf Platz 5 der Torschützenliste. Aber zwei Plätze dahinter fast deinen auch noch, ne? Also das ist natürlich echt eine geile Kombi, die sie da irgendwie aufziehen und spielen einfach ihren Stiefel, ne? Die spielen im Endeffekt den gleichen Handball seit vielen Jahren, den Flo Kehrmann da etabliert hat, über eine harte Abwehr, lange Angriffe, viele Pässe und damit ziehen sie den Spielern einfach den Zahn. Und was den Lemgoan natürlich total in die Karten spielt, Souton, fast deinen Huttecheck. Dieses Rückraumduo spielt jetzt seit 3-4 Jahren zusammen. Ich weiß nicht, ob es ein eingespielteres Rückraumduo in der Bundesliga gibt, vielleicht in Magdeburg. Aber die Jungs wissen haargenau, wann sie starten müssen, wann wer wo was macht und wie die Abläufe sind. Das spielt denen so richtig in die Karten. Und das ist natürlich auch in Crunch-Time-Situationen total wichtig.
Ja, wäre in der Tat auch Magdeburg das einzige Trio, was mir einfallen würde, was eh nicht lange zusammenspielt. Ja. Also bei den anderen Top-Teams gab es ja immer irgendwie mal Veränderungen, ne? Matzen beispielsweise jetzt bei Kiel, der neu dazugekommen ist. Die Flensburger haben ja auch fleißig auf rechts durchgewechselt. Also da muss man schon auch sagen, das ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn du einfach genau weißt, was der andere in allen Situationen einfach macht. Und ja, es macht extrem viel Spaß, da einfach zuzuschauen. Ich finde, daheim sind sie eine absolute Macht. Das muss man auch sagen. Also sind sie echt extrem schwer zu knacken. Und da wird dann natürlich jetzt mit Wiederbeginn der Bundesliga ja natürlich spannender werden. Ich meine, wir haben es angesprochen, die Niederlage in Melsung tut mit Sicherheit weh, aber da kommen wir jetzt mal mit Hannover, die ja auch angenockt sind. Ein schwieriges Team. Und dann ist dann vor allen Dingen Ende November in Berlin. Dann empfängst du daheim die SG Flensburg-Handewitt. Am 14. Dezember kommt der THW Kiel zu dir. Also das wird dann mit Sicherheit so die Marschroute sein. Da werden wir genau sehen, wie der TBV mit diesen Top-Teams mithalten kann, ob sie das so bestätigen können. Aber so ist das aus Sicht der Lemgoa eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme. Auch wenn ich genau weiß, dass Florian Kehrmann sich nicht darauf ausruhen wird.
Nein, auf keinen Fall. Ich bin gespannt, wo die Lemgoa dann stehen zum Jahresende vor der Europameisterschaft. Vor der Pause, aber ich würde sagen, schon jetzt ist es eine gute Saison gefühlt mit dem Start.
Auf jeden Fall, definitiv. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause und schauen natürlich auf die weiteren Teams noch hinauf. Da gibt es noch einige Teams, über die wir reden müssen, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport1. Ja, wir sind zurück und reden natürlich weiter über die Handball-Bundesliga, über das, was dort passiert ist in den ersten 10, 11 Spieltagen und reden über den 5. Platzierten VfL Gummersbach. Robin, ähnlich gut gestartet wie im vergangenen Jahr, können weiterhin oben mithalten. Natürlich jetzt zwei der letzten drei Spiele, schon einiges an Turnierlagen kassiert jetzt zuletzt so ein bisschen, das ein bisschen so den Eindruck trübt, aber insgesamt trotzdem, glaube ich, kann man aus Gummersbacher Sicht sehr zufrieden sein, wie es bisher verlaufen ist.
Ja, total. Also die Gummersbacher spielen, die knüpfen nahtlos an ihre Entwicklung der letzten Jahre, würde ich sagen, auch an, ne? Und etablieren sich unter den Top-Teams. Nehmen wir mal so die Top 6, Top 7. TBV Lemgo gehört da für mich, diese Saison sind sie da drin, die gehören für mich da eigentlich nicht rein, ne? Aber die Gummersbacher haben sich da rein gespielt über die letzten Jahre, finde ich. Ist meine Wahrnehmung, ist mein Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Du hast es angesprochen, es sind ein, zwei Niederlagen dabei, die letzte Konstanz fehlt dann so, weißt du, dann verlierst du knapp in Hamburg. Das ist natürlich irgendwie, wenn du das solltest du vielleicht eigentlich ziehen, sage ich mal. Aber starke Erlanger werden beeindruckend in eigener Halle geschlagen und die Entwicklung geht in die richtige Richtung und das siehst du ja sogar auch in der Nationalmannschaft, ne? Also siehst ja die Entwicklung der Gummersbacher, haben wir ja erst letztes Wochenende erst gesehen mit 4 Spielern, die für Deutschland da angetreten sind. Die setzen auf junge Spieler, junge deutsche Spieler, haben einen erfahrenen Spieler wie Kenny Mahé dazugeholt, der da sicherlich auch echt viel weitergeben kann und mehr Einfluss auf dieses Team hat, als man vielleicht auf dem Feld unbedingt sieht. Und Gummersbach macht Spaß zu gucken, ne? Reißen sich immer richtig den Arsch auf, würde ich mal sagen, und hauen da alles rein, was geht. Ich bin gespannt, was sie machen, wenn Julian Köster dann weg ist.
Ja, das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Aber bisher, wie gesagt, das läuft echt gut. Auch Kai Smietz ist wieder so in dieser Topform, ganz wichtig. Also muss man sagen, also das ist wirklich richtig, richtig toll anzusehen. 50 Tore allgemein, ne? Also wenn du dir mal anschaust, Smietz mit 50, Köster mit 46, Vujovic mit 46 und Schlugov mit 45. Also die sind echt wirklich, die 4 Topscorer sind da echt nah beieinander. Und das macht, glaube ich, wirklich Spaß. Zumal ich auch sagen muss, Bertram Obeling hat so ein bisschen auch Kuzmanovic so ein bisschen den Rang abgelaufen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet im Tor, aber muss wirklich sagen, Obeling macht das bisher sehr, sehr gut in dieser Saison. Ist ein wirklich guter Rückhalt für diese Mannschaft. Und ja, also wie gesagt, sie sind auf einem guten Niveau. So jetzt auswärts noch hier und da noch so ein bisschen cleverer agieren, ein bisschen konstanter sein. Dann geht da noch ein bisschen mehr, weil diese Niederlagen auch in Eisenach mit Sicherheit wehtut. Aber insgesamt sind sie da auf einem guten Weg, werden mit Sicherheit wieder oben mithalten. Ob es dann letztlich dann reicht, um dann vielleicht in die Top 4 einzukommen, muss man mal schauen. Hängt mit Sicherheit auch namentlich zusammen, Robin, um den Weg dann direkt zu schlagen zu den Füchsen Berlin, wie sich die natürlich schlagen werden. Ne? Also aktuell 6 Minuspunkte, sind gerade noch ein Platz hinter den Gummersbacher aufgrund eines weniger gespielten Partie. Aber insgesamt muss man sagen, die Füchse, sie haben sich gefangen nach dem Trainerbeben und oder dem Abgangsbeben rund um Jaron Siewert und Stefan Kretschmann, die ja nicht mit dabei sind, wo wir ja letztes Mal drüber gesprochen haben, wo ich vielleicht ein bisschen sehr emotional gewesen bin, das mag ich mit Sicherheit sagen, und vielleicht ein bisschen übers hinausgeschossen sind, aber man muss zumindest sagen, die Füchse, sie sind da und sie spielen weiterhin guten Handball.
Ja, die Füchse sind wieder komplett da, ne? Also würde ich nichts anderes behaupten. Also sorry, wer 6-0 in der Champions League geht, ne? Ja. Kein einziges Spiel dort verliert und sich da so präsentiert, das ist unfassbar, finde ich, was die in der Champions League abgeliefert haben, parallel zu den Magdeburgern, die auch 6-0 gegangen sind, ne? Die einzigen beiden Teams. Also ja. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Und in der Liga, gut, jetzt haben sie natürlich einen krassen Dämpfer gekriegt gegen Hamburg. Also, mit einem in Berlin gewonnen haben. Aber wenn du mich fragst, sind sie zurück auf dem Weg dahin zur nicht zur totalen Dominanz oder zur Dominanz, die sie letzte Saison hatten. Dafür sind andere Mannschaften auch einfach zu gut und haben, sag ich mal, aufgeholt wie eben Flensburg und Kiel. Aber die Füchse, so leid es mir tut, wird Lemgo den Platz auf Rang 4 räumen müssen und die Füchse werden da in diese Vierergruppe wieder vorstoßen. Und ich glaube nicht, dass die noch viele Minuspunkte sammeln werden.
Ja, das würde ich dir da gar nicht groß widersprechen wollen. Also wie gesagt, das sah ja wirklich sehr gut aus, wie sie sich jetzt Champions League-mäßig präsentiert haben. Auch insgesamt, ich weiß nicht, wer, genau, es war diese Auszeit, wo gegen Veszprém, wo gesagt wurde, ja, achtet, spielt gegen Marsenic und nicht gegen den anderen. Ich glaube, damit hat er ja Mathis Langhoff gemeint gehabt. Ja. Aber es spricht ja dafür, dass sie extrem gut einfach zusammengefunden haben und es sehr, sehr gut hinbekommen haben, auch wenn natürlich Fabi Wiede ausfällt, das mit Sicherheit für die Mannschaft schon ein schwerer Schlag, auch gerade auf der rechts und auf der links in der Position im Rückraum. Aber ja, also das merkt man bisher noch nicht, dass er da groß fehlt. Oder beziehungsweise wird es jetzt halt erst sehen, ob da was passiert, muss man schauen.
Ich glaube, dass sie das auch kompensiert bekommen und dass das funktionieren wird, denn da ist so ein Spieler, der heißt, lass mich überlegen, Matthias Gitzel. Der kriegt es, glaube ich, so gerade aufgefangen.
Ja, vielleicht gerade noch so, vielleicht, aber nur ganz knapp, nur ganz, ganz knapp.
Ja.
Ja. Das Also wieder 92 Hütten, das ist einfach.
Ja, er hat ja schon in einem Interview gesagt, dass es ihm so langsam auf Halbrechts ein bisschen langweilig wird, dass er sich ja auch eher so ein bisschen als Spielmacher dann sieht. Mal gucken, was von dem noch zu erwarten wird. Also zu erwarten sein wird, das ist ja, der macht, was er will, ne? Also das ist, der spielt nicht mehr auf dem Niveau wie auch nur irgendein anderer in der Liga. Also der hat sich davon losgelöst, habe ich das Gefühl.
Ja, der spielt auf seinem eigenen Planeten, so gefühlt. Und ja. Ich meine, wenn du die Wurfquote wieder anschaust, 77% fast, das ist einfach krank. Es ist einfach krank, ja, was der macht.
Das ist ja auch, also ne, der wirft ja auch nicht nur freie Dinger, ne? Also ja. Der kriegt ja auch ein bisschen Kontakt von den Leuten.
Und was ich dabei immer noch beeindruckend finde, obwohl der 92 Hütten schon geworfen hat, der hat trotzdem noch 41 Assists. Also der ist für 133 Tore verantwortlich, der Mann.
Wie gesagt, also ich habe nicht das Gefühl, dass der noch irgendwie auf irgendeinem Niveau mit irgendjemand anderem gerade spielt. So. Und deswegen sehe ich auch zum Beispiel für die Europameisterschaft schwarz, für jede andere Nation, weil der macht das da auch einfach so.
Ja, definitiv. Ja. Ja, dahinter, wenn wir weiter schon auf die anderen Teams, ist es ein bisschen enger, ne? Also zwischen Platz 7 und Platz 10 sind es gerade mal ein Pünktchen aktuell, weil Göpping ein Spiel mehr hat als die anderen drei. Rhein-Neckar-Löwen mit 12-8, wie gesagt, Göpping 12-10, Melsung 11-9 und Hamburg 11-9. Also da ist extrem eng. Wenn wir darauf schauen, ich denke, Rhein-Neckar-Löwen und die Göppinger, finde ich, dass sich beide extrem gut präsentieren, dafür, dass es ja auch bei den Löwen einen großen Umbruch gegeben hat und Göpping, die ja schon ein bisschen so schwankend gewesen sind, scheinen sich beide jetzt wirklich ja gut eingegroovt zu haben. Gute Ergebnisse gehabt, klar, auch natürlich Niederlagen mit dabei, aber insgesamt auf einem soliden Niveau.
Total, total. Die Löwen mit einem guten Punktgewinn in Kiel. Ja. Das war stark, haben dann gegen Göpping natürlich die Punkte geteilt, aber sind gut in die Saison gestartet. Haben Meldungen relativ ja, nicht deutlich, aber schon, finde ich, relativ ungefähr besiegt, sage ich mal, zum Auftakt und sind gut gestartet. Und da könnte wieder richtig was auf die Beine gestellt werden, habe ich das Gefühl. Göppingen spielt meiner Meinung nach über meinen Erwartungen. Hätte ich nicht erwartet, dass die mit 12-10 dastehen nach einem Drittel der Saison. Die Melsungen mit krass viel Verletzungspech hatten wir beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen. Da war es ein Katastrophenstart. Die haben sich natürlich gefangen darüber, dass auch, sage ich mal, ein paar Jungs wieder fit geworden sind. Müssen sie natürlich diesen Ballast von, was ich glaube, die ersten drei Spiele haben sie verloren, war das richtig? Dem rennen sie hinterher und das werden sie nicht aufgeholt bekommen. Ne? Also, weil mit 9 Minuspunkten glaube ich nicht, dass du in der HBL diese Saison irgendwas Großartiges reißen wirst. Und das werden nicht die einzigen 9 bleiben. Ne? So, und deswegen haben sich wieder gut gefangen, aber dieser Start wird denen bis zum Ende nachhängen.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Also aus den ersten 5 Spielen haben sie nur eine einzige Partie gewinnen können. Ja, das sagt ja schon noch vieles aus. Ne? Der einzige Sieg war in Eisenach, da hast du unentschieden gegen Erlangen gespielt, hast in Berlin verloren, hast in Gummersbach verloren, daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also es war mit Sicherheit kein einfacher Start. Wie gesagt, ein bisschen schon auch gefangen. Ich glaube, es hilft auch auf jeden Fall schon. Ich muss sagen, dass ich da auch sehr überraschend finde, wie wenig Spielzeit gerade so ein bisschen Timo Kastening bekommen, der sich so ein bisschen schwer tut, gerade auf der Rechtsaußenposition, sich so ein bisschen da im Vordergrund zu spielen. Deswegen war er auch nicht mit dabei jetzt bei den Länderspielen. Muss man mal gucken, wie das da sich so ein bisschen weiterentwickelt. Aber insgesamt, wenn ich von diesen Teams ein Spiel hervorheben möchte, ist es vor allen Dingen Hakur Tarastason. 43 Buden, 52 Assists. Also der Mann ist wirklich vielleicht einer oder vielleicht die positivste Überraschung als Neuzugang, die man vielleicht sich sowieso nicht auf dem Schirm hatte. Er muss ich sagen, macht ganz, ganz viel Spaß, ist ein wirklich ein belebender Faktor in der Offensive. Der Rhein-Neckar-Löwen, klar, die Wurfquote ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Superstars wie einen Gitzel oder so, aber trotzdem fast 56%, das ist schon ganz okay, muss ich sagen, für seine Verhältnisse. Und der macht das wirklich gut, ist da wirklich unbekümmert, geht da voll in diese Aktionen rein und macht das Beste draus. Und ich glaube, da haben die Rhein-Neckar-Löwen wirklich sich einen guten Mann geholt, der vielleicht so eine neue Ära prägen kann. Soll ja auch mit Sicherheit auch ganz viel eine große Rolle spielen. Und das macht wirklich bisher viel Spaß, dazu zu schauen. Und ja, wie gesagt, das ist da echt spannend, extrem oben, aber wie gesagt, Melsungen, glaube ich, wird es auch ein bisschen schwierig sein, weil einfach dieser Start so ein bisschen hinterherhängt. Und Göppingen und Hamburg, glaube ich, sind, glaube ich, beide sehr glücklich über den Start und haben da wirklich gute Leistungen auch gezeigt. Und dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und sprechen noch über ein, zwei andere Teams. Positive Überraschung, aber auch negative Enttäuschung. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport 1. Ja, und dann lass uns über die Mannschaft reden, Robin, über die wir sehr, sehr viel geschimpft haben und die wir nicht viel zugetraut haben, die aber jetzt auf Platz 11 stehen mit 8-12 Punkten, einen tollen Saisonstart hatten, der HC Erlangen, muss ich wirklich sagen, haben tolle Leistungen gezeigt, haben wirklich auch den großen Teams Paroli gebieten, ne? Das Unentschieden beispielsweise in Melsungen, daheim gegen Magdeburg, das musst du erstmal schaffen und ja, also ich bin positiv beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen Marek Nissen, ich hatte ihn ja schon kurz erwähnt vorhin, der ist da echt on fire aktuell.
Ja, ja, absolut. Du, ich ziehe meinen Hut davor und entschuldige mich höchst offiziell bei Johannes Selin. Das, was er da gemacht hat, ist schon echt stark, muss ich sagen. Ne? Ja. Hat da Nissen und vor allen Dingen Viggo Kristjansson, brauchen wir ja nicht darüber reden, ne? Wir haben ja immer schon gesagt, Kristjansson, unfassbarer Spieler, Nissen jetzt da irgendwie hochgezogen, beziehungsweise auf ein nächstes Level gebracht, als, ich nenne ihn mal, Shootingstar, wobei er ja jetzt auch nicht so, also der ist ja jetzt auch nicht neu, der gute Mann, ne?
Ja.
Aber die spielen echt einen geilen Ball und haben einen sauguten Saisonstart hingelegt und werden, lehne mich mal weit aus dem Fenster, mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Also das wird nicht so laufen wie letzte Saison, weil allein dieses Gefühl, so in die Saison zu starten, diese Punkte so zu sammeln, die Art und Weise, wie sie spielen, das Selbstvertrauen, das sie dadurch sammeln, das wird ja schon dafür sorgen, dass das nicht mehr in diesen Negativstrudel geht, den sie die letzten 2-3 Jahre da sich irgendwie jedes Mal reingezogen haben. Und ich glaube, dass da einfach wieder Bock am Handball herrscht und die Jungs auch einfach wieder diesen... Das klingt komisch, aber ich glaube, dass die jetzt einfach befreiter wieder aufspielen und nicht immer im Hinterkopf haben, oh fuck, wir spielen gegen den Abstieg, nicht schon wieder verlieren, nicht verlieren, wir dürfen auf keinen Fall hier den Fehler machen, da den Fehler machen. Und dann läuft das Ganze natürlich auch irgendwie sehr schnell in die andere Richtung und die spielen das schon echt, ja, es macht auch einfach wieder Spaß, denen zuzugucken. Das ist nicht dieser Anti-Handball, den wir die letzten 2-3 Jahre von den Erlangen leider bekommen haben.
Ich wollte es gerade sagen, also das ist für mich halt so der große Unterschied, weil wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, wusstest du, okay, sie müssen halt gut in der Abwehr stehen und dürfen halt nicht mehr als so 27, 28 Tore kassieren, wenn sie irgendwie gewinnen wollen, weil das da wirklich dieser Brecherhandball, harte Abwehr oder aggressiv rangehen und es irgendwie schwer zu machen. Aber jetzt ist es wirklich so, schon auch vor allen Dingen, ich meine, die Tore-Leistung sind jetzt nicht überragend, die beiden Keeper zeigen, also Quenchet und Ketabane, aber vor allen Dingen, sie können halt offensiv halt auf einmal überzeugen. Und das ist, glaube ich, echt so diese Entwicklung, die sie im Sommer gemacht haben, dass sie sich da für sich so ein System gefunden haben, wo sie die Stärken ihrer Spieler bestmöglich hinbekommen. Ne, auch Runarsson, der noch mit dazugekommen ist, hilft mit Sicherheit auch nochmal, das Spiel so ein bisschen zu strukturieren. Und muss wirklich sagen, also sie machen das auf einem guten Niveau, finden da immer wieder gute Lösungen und ja, also ich bin da auch bei dir. Nach aktuellem Stand glaube ich da jetzt nicht, dass man unten reinrutscht. Klar, natürlich, da dürfen jetzt natürlich keine großen Verletzungen passieren, dann könnte es natürlich noch ein bisschen dramatischer werden, aber so bisher muss ich echt sagen, für mich eine positive Überraschung, weil es wirklich eine andere Art von Handball ist, die Johannes da seiner Mannschaft im Sommer eingetrichtert hat und das macht wirklich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Spaß, Erlanger Handball zu schauen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Beste, was man der Mannschaft mit attestieren kann, dass sie einfach wieder, ja, schön Handball spielen kann. Und ich glaube, dass da kann mit Sicherheit noch ein bisschen was gehen. Dann kann da vielleicht eine ruhige Saison rauskommen, was ja nach den ganzen Turbulenzen in den Vergangenheiten mit Sicherheit ja viele Spieler freuen wird und viele verantwortlich, dass da mal ein bisschen Ruhe ist und dann man vielleicht auch ein bisschen früher dann schon für das kommende Jahr so ein bisschen vorausplanen kann und da ein bisschen dann strategischer rangehen kann.
Absolut, absolut.
Ja, lass uns, wenn wir auch irgendwie über Eisenach loben, möchte ich natürlich, also 8-12 hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, vor allen Dingen aber über Hannover reden. 6-14 Punkte, Platz 13, wahrscheinlich die größte Enttäuschung der aktuellen Bundesliga-Saison. Ich rede mit meinem Bruder immer drüber, der hat Dauerkarten in Hannover, der schüttelt nur mit dem Kopf, was die Hannoveraner da zeigten. Robin, geht's dir auch so?
Ja, ich Mir geht's haargenau so, den Kopf schütteln, was die da zeigen. Ich verstehe es vor allen Dingen nicht. Also ich verfolge Hannover jetzt wahrscheinlich nicht so wie dein Bruder, aber werf natürlich auch immer einen Blick drauf und so wirklich, auch mit Leuten, mit denen ich drüber spreche, so wirklich konnte mir noch keiner sagen, wie das auf einmal jetzt passieren konnte, dieser Einbruch von heute auf morgen. Klar, Rinas Uschins war verletzt, ist noch nicht wieder 100% zurück, aber diese Mannschaft ist ja größtenteils beisammen geblieben. Da hat sich ja so gut wie nichts geändert eigentlich, und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie das so passieren konnte.
Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der so ein bisschen ratlos ist, weil ich finde auch diese Leistungen, die sie auch innerhalb des Spiels zeigen, die sind so irgendwie extrem schwankend einfach. Also, das ist irgendwie so, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, das fehlt vielleicht so ein bisschen, was wir angesprochen haben, so diese letzte Durchschlagskraft auf Rückraum links, so ein bisschen, so ein Shooter wie ein Kulesch, der dir da auch aus 19 Meter so ein Ding mal reinschweißen kann. Aber das kann ja eigentlich nicht der Grund sein, dass ein Spieler weg ist und dass du deswegen nicht mehr diese Leistung performen kannst. Also da muss irgendwie was, ja, irgendwas sein in der Mannschaft, was sie irgendwie nicht so ganz abschütteln können, weil es sind immer wieder unerklärliche Fehler, die sie sich dann noch erlauben. Und das sind dann auch einfach dann letztlich dann zu viele, um dann auch Spiele gegen Gegner, für die man vielleicht ja auf Augenhöhe sind und vielleicht ein bisschen drunter, dann letztlich zu gewinnen zu können. Und das ist natürlich auch eine Brenzlsituation, weil mit 6 zu 14 ist der Abstiegskampf auch nicht so weit entfernt.
Ja, was ich auch komisch finde, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, beziehungsweise wir hatten auch drüber gesprochen, ich fand die Verstärkung, beziehungsweise die Neuzugänge der Hannoveraner mit Maxim Orlov und Live Tissier wahnsinnig gut und hatte eigentlich das Gefühl, dass die beide mega gut in dieses Konzept passen und Christian Prokop und die zusammen gut funktionieren könnten und die das Team eher nach vorne bringen und nochmal den nächsten Schritt gehen lassen und die Entwicklung weitergeht, der Hannoveraner. Aber dass es dann in die Richtung so weit nach hinten geht und gar nicht so ineinander greift, lässt mich zum Beispiel auch glauben, dass da vielleicht irgendwas ja im Team nicht stimmt mehr unbedingt. Weil von jetzt auf gleich verlernst du nicht das Handballspielen.
Nee, eigentlich nicht. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, natürlich, klar, da geht es natürlich, jeder immer über Christian Prokop. Ich glaube, Frank Carstens hat, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass es vielleicht einfach mal Momente gibt, wo es nicht so zusammenläuft, weil der Kader ist eigentlich zu gut dafür besetzt, dass sie auf diesem Platz mit dieser Punkteanzahl steht. So, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht jetzt mal auch diese leicht Länderspielepause mal einfach genutzt haben, um vielleicht nochmal durchzuatmen, sich zu resetten, sich einfach mal zusammenzusetzen und einfach darüber zu reden, okay, Leute, was läuft gerade gut, was läuft nicht so gut, um einfach dann natürlich jetzt den Weg da rauszufinden. Weil ich meine, sie müssen jetzt wirklich langsam gucken, dass sie halt ein bisschen Punkte sammeln. Die nächsten Spiele sind jetzt nicht so einfach. Ein Auswärtsspiel in Nemgo, dann fährst du nach Melsungen in der Liga, dann hast du dann zwei Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, daheim gegen Bergischen HC, dann nach Leipzig. Also das sind jetzt wichtige Spiele, die jetzt für sie anstehen, wo sie jetzt wirklich gucken müssen, dass sie so ein bisschen diesen berühmt-berüchtigten Bock umgestoßen bekommen. Weil sonst kann es ja ein schwieriger November, ein schwieriger Dezember werden und dann reden wir hier irgendwie Ende Dezember darüber, dass wir vielleicht über den Trainer reden müssen, dass er einen Trainerwechsel bekommen muss, wenn er diesen Turnover nicht schaffen kann. Und dafür ist Bristan Kropok eigentlich mit dem, was er da hat, an Spielern, Potenzial und wie er das System ja auch letztes Jahr hatte, eigentlich zu gut, dass es so läuft, wie es gerade läuft.
Ja, absolut. Aber das, klar, die Punkte sprechen, also die Punkteausbeute spricht für Abstiegskampf, aber irgendwie sehe ich das noch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, dass die Hannoveraner diesen Bock noch umgestoßen bekommen und da noch, sag ich mal, das Ruder rumgerissen bekommen, weil eigentlich, du kannst ja nicht den Trainer rausschmeißen, wenn du dir anguckst, was da die letzten 2, 3 Jahre aufgebaut wurde. Das war ja
Ja.
schon wirklich außergewöhnlich gut,
Ja, ist
was
es auch.
Hannover geleistet hat.
Ja. Also ich glaube auch nicht, also ich glaube, dass da auch Prokop relativ sicher im Sattel sitzt. Und ich glaube, man, wie gesagt, man hat jetzt mit Sicherheit diese 2 Wochen noch genutzt, um sich so ein bisschen zu resetten. So viele Nationalspieler hatte man ja jetzt auch nicht, die man abgegeben hat. Also von daher, glaube ich, war das vielleicht jetzt mal ganz hilfreich. Einfach mal Kopf frei kriegen, durchatmen, vielleicht sich mal nicht mehr mit Handball beschäftigen, einfach mal ein bisschen was anderes machen. Und dann jetzt mit Vollgas in den Jahresendspurt zu gehen, um da Punkte zu sammeln, weil, wie gesagt, darum wird es jetzt auf jeden Fall gehen. Und wie gesagt, das Team ist eigentlich zu gut dafür besetzt, auf um Platz 13 zu stehen. Also, wenn ich mir die anderen Teams in der Region angucke, dann wundert es mich nicht, dass sie jetzt da stehen. Aber wie gesagt, Hannover ist dafür mit dem Potenzial eigentlich zu gut. Und deswegen glaube ich auch, dass sie da rauskommen werden, wenn sie die Probleme dafür finden, dass es gerade einfach ja nicht so recht zusammenläuft. Das bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf.
Auf jeden
Ja.
Fall.
Dann lass uns, Robin, weiterschauen in den Tabellenkeller. Da ist es ja auch extrem eng, ne? Wenn wir uns anschauen, der Tabellenletzte, SCDFK Leipzig, 2 Punkte. Der Tabellenvierzehnte mit der HSG Wetzlar sind nur 5 Punkte, also 3 Punkte Unterschied. Vielleicht ein bisschen überraschend finde ich, dass der StVB Stuttgart sich doch so schwer noch tut, da die Punkte zu sammeln. Ich finde, sie zeigen gute Leistung, aber sie können sich irgendwie noch nicht dafür belohnen.
Nein. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Kai Häfner spielt echt eine super Saison und irgendwie kommt es aber bei den Stuttgartern noch nicht zusammen. Haben jetzt gerade, glaube ich, auch wieder einen 5-0-Lauf hingelegt, ne? Die letzten 5 Spiele alle verloren. Oh, das ist irgendwie gefühlt immer die gleiche Geschichte auch in Hannover, ne? Das ist.
Oh, Stuttgart.
Stuttgart, Hannover haben wir gerade, sorry. Stuttgart, natürlich. Aber der Lauf der Stuttgarter war korrekt, auch wenn ich über Hannover sprach.
Ja.
Sie haben die letzten 5 verloren, aber lassen sich zum Beispiel, jetzt zu sagen, sie lassen sich nicht mehr so abschießen, ist natürlich. Die Spiele sind knapp. Also sie zeigen jetzt keine Leistungen, die sie unbedingt in diese Sphären, sage ich mal, ja, vermuten lassen. Also spielen eigentlich einen besseren Ball, aber sind halt auch weiterhin irgendwie in diesem Strudel drin. Ja. Aus dem es zum Beispiel die HC Erlangen rausgeschafft hat.
Genau. Und ich bin jetzt gespannt auf diese nächsten 5 Ligaspiele. Ne? Wenn du dir schaust, Eisenach, Minden, Erlangen ist mit dabei, Wetzlar und Leipzig. Das sind alles Mannschaften, die quasi mit dir da unten drunter stehen. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie es jetzt da schaffen können, sich dann für gute Auftritte zu belohnen, weil wie gesagt, ne, sie haben gute Ansätze gezeigt, gegen die Löwen, gegen Stuttgart auch, gegen die Füchse Berlin, so ist es richtig und ja, also wie gesagt, ich bin da gespannt, weil wie gesagt, ich finde auch eigentlich da sind auch positive Aspekte zu sehen, aber natürlich, ich meine klar, das Programm in den letzten 5 Spiele war auch extrem schwierig, möchte ich gar nicht sagen, aber ich glaube, da muss man schon nochmal die letzten Feinabstimmungen nochmal machen, damit es dann wirklich dann dafür reicht, dass man auch letztlich Punkte gewinnen kann. Und jetzt, wie gesagt, 5 Spiele, das werden, glaube ich, extrem wichtig werden, um da dann noch ein bisschen mehr eine Tendenz zu haben, okay, wo geht's jetzt hin? Geht's wirklich Richtung Mittelfeld oder müssen wir uns weiter mit Abstiegskampf beschäftigen? Weil der ist, wie gesagt, extrem eng. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass Minden mehr Punkte hat als der BRC. Und was ich glaube, so ein bisschen schon noch nicht erwartet habe, aber ich habe gedacht, okay, Leipzig wird sich schwer tun, dass sie aber nach 10 Spielen noch nicht eine einzige Partie gewonnen haben, Robin. Das ist schon ein Alarmsignal, wo ich mir echt Gedanken mache, ob die Leipziger wirklich diesen Turnover noch schaffen können, weil ich sehe es gerade einfach nicht.
Boah, ich tue mich schwer, das zu sehen. Und wenn das so weitergeht, sehe ich auch das Projekt Handball in Leipzig so ein bisschen gefühlt scheitern. Weißt du, was ich meine? Also das ist nicht einfach nur ein Abstieg, wenn da abgestiegen wird, sondern dann wird da alles auf links gedreht und dann wird da ganz von vorne angefangen, habe ich das Gefühl. Das wäre bei anderen Absteigern, ne? Wenn der BAC absteigt, wenn Minden absteigt, selbst wenn Stuttgart absteigen würde, dann steigt man ab und dann spielt man zweite Bundesliga und dann steigt man irgendwann wieder auf. Und in Leipzig habe ich das Gefühl, da würde richtig was kaputt gehen und implodieren, sage ich mal. Und ob sie das nochmal auf die Kette bekommen, beziehungsweise da einen Turnaround schaffen, boah, tue ich mich schwer zu sehen, aber. An sich hat Leipzig ohne Frage, brauchen wir nicht drüber reden, die Qualität, die Klasse zu halten, ne? Das ist, also eigentlich müssten sie das. Die haben mit Thomas Mölkwa und Domenico Ebner 2 echt gute Torhüter eigentlich, die total unter ihren Leistungen spielen einfach, muss ich sagen. Gut, ne, wenn dich eine Abwehr da nicht unterstützt, aber wenn ich mir die Mannschaft angucke, ey, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass das so läuft. Also ich verstehe es nicht. Also, ich weiß es nicht. Also.
Ja, ich finde das halt irgendwie vor allem so offensiv so einfallslos. Ne? 262 Tore nur in 10 Spielen, das sind 26 im Schnitt. Boah, es ist irgendwie so. Da ich weiß, also klar, du merkst schon, dass ein Luka Witzke da fehlt, finde ich schon. Aber es sind dann auch dann Leute gekommen, die gute Ansätze zeigen, aber das reicht dann halt einfach nicht. Dann vielleicht fehlt es wirklich an Qualität und man muss da schon auch sagen, die haben echt viele gute Spiele abgegeben, aber aus den Ablösesummen, die sie irgendwie eingenommen haben, haben sie dafür dann echt wenig gemacht, wie ich finde. Also da ist dann keine große Qualität mit dazugekommen. Klar, es tut weh, dass natürlich ein Klima gerade nicht spielen kann und so. Aber es kann ja nicht nur sein, dass nur weil ein Spieler nicht dabei ist, dass du da unten drinne hängst. So, und da muss man einfach ran. Also sie wurden ja teilweise richtig abgeschossen von den Top-Teams. Das hat man so von den Leipzigern eigentlich gar nicht gesehen. Also wenn die vor allem was konnten, war es vor allem eine eklige Abwehr dorthin zu stellen. Und das vermisse ich halt auch gerade so ein bisschen. Also es ist irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen, ein Ergeben oder so, aber man merkt irgendwie so, das läuft einfach nicht. Also da hat wirklich Raul Alonso eine echte Mammutaufgabe vor der Brust, das muss man schon auch sagen, da irgendwie einen Turnaround hinzubekommen. Ich meine auch das Unentschieden gegen den BHC, da war halt auch mehr drin. Also hättest du eigentlich gewinnen müssen, ein Statement zu setzen, dann gehst du mit einem guten Gefühl raus und so ist es so ein bisschen so, ja, Punkt gewonnen, aber so richtig glücklich sind wir damit auch nicht. Und dann fragst du dich halt so, ja, was müssen wir denn jetzt halt noch tun? Und es muss auf jeden Fall mehr passieren, weil sonst wird's halt düster. Und da bin ich bei dir, wenn die wirklich absteigen. Ich glaube, dann rollen da auch Köpfe, dann weiß ich nicht, ob ein Carsten Günther noch Geschäftsführer dann bleibt. Und dann wird's dann halt eng. Und dann kann halt wirklich Leipzig da wirklich von einem Scherbenhaufen stehen, von dem sie sich so schnell nicht mehr erholen können. Weil auch der Unterbau so ein bisschen ja auch fehlt, sag ich mal. Die Top-Talente hat man irgendwie alle abgegeben, ein bisschen auch vergrault, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, absolut, absolut. Also, und ich sehe da den nächsten Trainerwechsel auch. In der HBL, wenn das so weitergeht.
Würde ich wahrscheinlich gar nicht großartig widersprechen wollen. Da bin ich bei dir absolut. Ich meine, Wetzlar hat jetzt ja auch noch nicht so überzeugt, muss ich sagen, aber ich glaube, da hat man Mobilisch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Ist mir jetzt auch nicht so bekannt, dass man relativ schnell einen Trainer rauswirft. Und auch bei den Aufsteigern aus Minden und beim BHC ist, glaube ich, auch nicht, dass man da den Trainer entlassen wird. Wobei ich auch beim BHC, muss ich sagen, mehr erwartet habe als 3 Punkte.
Ja. Aber ist okay, als Aufsteiger.
Ist noch alles möglich.
Ja, voll. Vor allen Dingen ist es, wenn du dir den Kader anguckst, also die kämpfen schon mit Minden darum, der mit Abstand schwächste Kader zu sein. So ist es.
Ist so. Will ich dir auch gar nicht großartig widersprechen. Er hatte vielleicht ein bisschen mehr diesen Schwung auch mitnehmen kann, so ein bisschen. Aber man muss auch sagen, dass sie sich, dass sie gute Leistungen teilweise auch auswärts gezeigt haben und sich dann auch für letztlich nicht belohnen konnten. Und dann wird es dann halt schwierig, wenn du dann halt aus dem Rückraum dann, ich meine, da Maldonado macht das extrem gut, 65% Wurfquote, aber dann wird es halt aus dem Rückraum schon ein bisschen schwieriger. Also Elias Scholtes Wurfquote von 45%, ist dann ein bisschen zu wenig, um auf dem Niveau dann wirklich dann mitzuhalten mit den Top-Leuten beim Gegner.
Absolut. Ohne Frage. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, der BAC, also das wird schwierig. Aber, weil die Stuttgarter, kann ich mir vorstellen, die werden sich fangen, da werden die Ergebnisse sich einstellen und dann wird es auf Minden, den BAC und Leipzig hinauslaufen.
Ja, das glaube ich in der Tat auch, dass es da so ein bisschen so ein Dreier-Duell dann letztlich geben wird. Und dann schauen wir mal, wie es sich das weiterentwickeln wird. Wir werden natürlich genaues Auge natürlich dann drauf haben. Und Robin, lass uns vielleicht noch zum Abschied, du hast es schon kurz erwähnt, drüber sprechen. Ja, die Handball-Bundesliga bekommt einen neuen Namenssponsor. Daikin wird nach der Saison aufhören. Nach 2 Jahren sind es dann, also 2 Saisons nur. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Namen gewöhnen. Ist natürlich für die Liga ein bisschen schade, man hätte sich mit hier, glaube ich, ein bisschen was Längerfristiges gewünscht bei der Namenspartnerschaft, denn es ist ja schon so ein bisschen dann wieder einen neuen Namen, muss man sich wieder umgewöhnen, wieder eine neue URL, das ist nicht immer ganz so einfach. Würde mir, glaube ich, einfach eine längere Partnerschaft, glaube ich, würde der Liga extrem gut tun, weil wirklich die Bundesliga ist ja auch eine Liga, die für Spannung steht, die wirklich die Hallen voll bekommt. Also eigentlich sollte ja das Interesse da sein, dass man möglichst dass ein Sponsor sagt, hey, das ist eigentlich eine Sportart, die ich unterstützen will, auch über 5 bis 10 Jahre beispielsweise.
Ja, ohne Frage. So, Daikin, die Hintergründe werden jetzt nie ganz offengelegt, aber Daikin, so wie ich das verstanden hatte, ist natürlich, ne, die sind so ein Anbieter von, gerade auch von so SAK-Leistungen, Wärmepumpen etc. Die hatten sich wahrscheinlich auch ein etwas besseres Geschäft, sage ich mal, in ganz Europa, beziehungsweise speziell auch in Deutschland erhofft. Das ist dann natürlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die ich auf Seiten von Daikin natürlich total nachvollziehen kann. Es wurde allerdings gesagt auch, dass sie natürlich dem Handball erhalten bleiben wollen und da auf irgendeine Art, die jetzt noch nicht kommuniziert wurde, aber die noch festgelegt wird, doch als Sponsor, sage ich mal, im Handball bleiben. Und vielleicht guckt man dann auch einfach mal auf einen Partner, der vielleicht schon seit zig Jahren im Handball ist. Ne? Mir fallen da spontan, sie hieß schon mal DKB HBL, ne? Mhm. einer der längsten und präsentesten Sponsoren für mich im deutschen Handball, aber auch Lidl zum Beispiel, die ja das Handballengagement nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sehr vorantreiben, in Frankreich da auch sehr aktiv sind. Das sind so Namen, die vielleicht auch für Kontinuität stehen würden. Aber natürlich verstehe ich auch, dass man da als Liga immer dorthin geht, wo man natürlich auch sehr, sehr viel Geld mitnehmen kann, weil der Ligabetrieb einfach auch dieses Geld braucht. Also du brauchst natürlich einen extrem starken Hauptsponsor, der dann für diese Namensrechte im absoluten Premium-Segment an Position 1 das entsprechende Geld bezahlt. Und ich hoffe, dass da die Vermarktung in dem Sinne so läuft, wie die Qualität der Spiele und der Liga an sich, dass da jemand gefunden wird, der vielleicht dann länger als 2-3 Jahre am Start ist. Weil davor hatten wir Liqui Moly, die waren auch, glaube ich, nur 2 Jahre oder so da.
Ja, genau, die waren auch nicht allzu super lange mit dabei. Deswegen wäre das auf jeden Fall schön, wenn das mal funktionieren würde, dass man jemanden dann bekommt, der dann auch wirklich dann für eine lange Zeit sagt, okay, hey, ich möchte hier eine gewisse Zeit auch mal mit dabei bleiben. Ich glaube, DKB ist gerade ein bisschen mehr in die NFL investiert. Da haben die, glaube ich, ein bisschen noch fleißig beim Flag Football, sind die da gerade sehr, sehr aktiv, um auch da so ein bisschen natürlich die Markenbekanntheit zu steigern. Und dann schauen wir einfach mal, was Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Bundesliga, da mit seinem Team an möglichen Optionen vorziehen und ob man dann auch dann bald einen neuen Namenssponsor finden kann. Das wäre auf jeden Fall für die Liga sehr, sehr positiv und vielleicht auch noch wirklich jemanden, der dann sagt, okay, ich möchte das auch wirklich dann für 3, 4, 5, 6 Jahre machen, was dann mit Sicherheit auch sehr, sehr wünschenswert wäre, weil es einfach eine gewisse Planungssicherheit hat. Jetzt hat man sie natürlich auch, man weiß, man ist früh genug dran, es ist jetzt, ich glaube, wir haben es Mitte, Ende Oktober bekannt gegeben, also vor 1-2 Wochen. Also von daher ist man jetzt auch in einem guten Zeitraum, wo man halt noch hingehen kann, weil jetzt natürlich die ganzen Marketingbudgets bei den Unternehmen vergeben werden, wo man dann sagen kann, okay, ist da was möglich, könnt ihr was machen, wollt ihr was machen? Und dann schauen wir mal, wie dann die Bundesliga dann ab der Saison 2026, 2027 dann letztlich heißen wird. Bis dahin werden wir natürlich weiter natürlich über die Liga berichten, jetzt hoffentlich auch ein bisschen regelmäßigen Abständen, natürlich dann auch mit Blick auf die Frauen-WM in Deutschland, wird es mit Sicherheit auch noch das eine oder andere geben von uns. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren beim Podcatcher eurer Wahl, uns gerne folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf, findet ihr uns dort jeweils. Dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1.